Welcome once again.
Hallo und wieder ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von What's Up Prof.
Nun fahren wir mit unserem kleinen Gespräch fort, Martin.
Ich denke, dass die Leute gar nicht abwarten konnten, was als nächstes kommt.
Das hoffe ich.
Mir geht es so. Lass uns mit einem Gebet anfangen und uns dann ins Thema stürzen. Unser Vater im Himmel, es ist ein Vorrecht, die Schöpfung zu studieren. Wir können nur ehrfürchtig betrachten, was du uns gegeben hast, um anzuerkennen, dass du wirklich existierst. Hilf uns, das zu begreifen und hilf uns bitte auch bei diesem Gespräch, sowie den Zuschauern und Zuhörern. In Jesu Namen. Amen.
Amen. Nun, Martin, das letzte Mal sprachen wir darüber, wie all das entstand. Die ganze Schönheit, die wir hier sehen. Dass wir es überhaupt sehen können. Und alle komplizierten Einzelheiten, die damit verbunden sind. Das kam von einer Explosion des Nichts.
Jetzt, wo du es erwähnst, nimm nur einmal das Auge. Auf der ganzen Welt gibt es keine Kamera, die das Auge kopieren kann.
Du hast recht.
Wie es fokussiert und die verschiedenen Farben. Man braucht so viele Einstellungen. Schon wenn man die Kamera von da drüben hierher stellt, muss man alles wie verrückt nachstellen. Das Auge macht es automatisch, auch die Tiefenschärfe.
Meine werden jetzt ein bisschen älter und brauchen etwas Unterstützung, aber es wird einmal, wie es ursprünglich war.
Aber als du ein Kind warst, hattest du anfangs gute Augen.
Unser Gesprächsthema lautet, am Anfang Teil 2. Das letzte Mal hatten wir mit dem Big Bang aufgehört und auch, was die Wissenschaft über den Big Bang sagt. Das letzte Mal sahen wir, dass die Wissenschaft erklärt, dass alles durch eine Explosion des Nichts entstanden ist.
Ja.
Wir besprechen 10 Fragen. In der 9. geht es um die Evolution der Moleküle, die das Leben braucht und die alle unterschiedliche Umweltbedingungen benötigt, um ohne Enzyme zu entstehen. Einige wurden noch nie unter irgendwelchen simulierten Umweltbedingungen hergestellt. Warum klammern wir uns dann an diese Erklärung für den Ursprung der chemischen Bestandteile des Lebens? Sie sagen, dass der Big Bang alle Elemente hervorgebracht hat. Diese Elemente sind im Grunde genommen das Periodensystem.
Okay.
Alles, was man dort findet. Eines ist natürlich der Kohlenstoff.
Ja.
Und das Leben gründet sich auf Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff. Wie kombiniert man diese zu den Molekülen, die es für das Leben braucht? Das braucht eine Art von Evolution. Und es muss naturalistisch vonstatten gehen. Denn, du erinnerst dich, es gibt keinen Gott. Es gibt keinen Organisator. Wir hatten uns einige der Fragen gar nicht so sehr angesehen, wie etwa die unreduzierbare Komplexität. Dazu werden wir gleich kommen. Zuerst einmal die Frage, wie kamen diese für das Leben notwendigen chemischen Verbindungen zustande? Denn alles, was man hatte, war ja eine Explosion des Nichts. Um alles
herzustellen.
Aber damit alles hergestellt werden konnte, musste es alles wieder zusammenkommen, erneut explodieren, nachdem es sich selbst in Kernfusionen vervielfältigt hatte, um die Elemente für die Evolution der Moleküle zu schaffen, sodass man schließlich Leben haben kann. Es ist eine Riesengeschichte. Zudem bringt die Reaktionen, die man simuliert hatte, links- und rechtshändige Moleküle hervor. Doch das Leben kann nur die linkshändigen racemischen Moleküle gebrauchen und es gibt keinen zufälligen Mechanismus, der das zulässt. Außerdem hätte die frühe Atmosphäre eine reduzierende, also ohne Sauerstoff sein müssen. Aber wenn Wasser notwendig für die Evolution des Lebens ist, hätte die kosmische Strahlung wegen der fehlenden Ozonschicht das Wasser in Wasserstoff- und Sauerstoffradikale gespalten und die Atmosphäre hätte somit keine reduzierende Atmosphäre sein können. Das ist ziemlich kompliziert.
Ja.
Also dröseln wir es etwas auf.
Ja, bitte.
Okay. Dann sehen wir es uns einmal an. Wie bekommt man organische Moleküle? Man muss sie ja naturalistisch bekommen. Das war das berühmte Experiment von Stanley Miller. Er postulierte dabei eine Suppe mit darin befindlichen Elementen um eine Atmosphäre. Aber er hatte ein geschlossenes System. Kannst du sehen, dass alles geschlossen ist? Es ist ganz abgeschlossen. Dann hatte er eine Atmosphäre, die Methan, Ammoniak und Wasserstoff enthielt.
and hydrogen.
So there's darin ist Stickstoff und Kohlenstoff, aber es findet sich kein Sauerstoff. Kannst du das sehen?
Ja.
Das ist also eine reduzierende Atmosphäre. Denn wenn man da Sauerstoff hinzugebe, würde nichts passieren. Denn in dem Moment, in dem etwas entsteht, würde es oxidieren und wäre verschwunden. Es würde verbrennen. Man kann naturalistisch keine Moleküle bekommen, wenn man eine Atmosphäre mit Sauerstoff hat. Aber damit etwas passieren kann, muss man es lösen, und zwar in Wasser.
Und Wasser enthält Sauerstoff.
Ja, Wasser besteht aus Wasserstoff und Sauerstoff.
Ja.
Jetzt hat man einen eingebauten Fehler. Man hat diese Atmosphäre, die keinen Sauerstoff enthält, aber man hat Wasser. Wenn man nach dem gegenwärtigen Modell keinen Sauerstoff in der Atmosphäre hätte, dann hätte man auch keine Ozonschicht. Denn die besteht aus Sauerstoff. Und nach dem gegenwärtigen Modell schützt diese Ozonschicht die Erde vor kosmischer Strahlung. Ohne den Sauerstoff würde also enorme kosmische Strahlung durch unsere Atmosphäre auf die Erde treffen. Nicht wahr?
Ja.
Kannst du mir folgen?
Ja, ja.
Wenn es da Wasser gibt, wäre Wasserdampf in der Atmosphäre.
Und dann hätte man...
Ja, er besteht aus Wasserstoff und Sauerstoff. Wenn nun kosmische Strahlung auf den Wasserdampf trifft, würde sie den Sauerstoff heraustrennen. Und dann hätte man Sauerstoff.
Ja.
Und keine reduzierende Atmosphäre mehr. Dann würde nichts passieren. Aber schau, wie clever. Sie haben hier ein geschlossenes System. Wenn man hier Funkenschlag durchschickt, was Strahlung und das ganze stattfindende Drama simulieren soll, dann erhält man chemische Reaktionen. Und dann kann man diesen kleinen Hahn öffnen und schließen sehen. Wow, ich habe schließlich organische Moleküle. Ich weiß also, wie das Leben angefangen haben könnte, wie organische Moleküle entstanden sein könnten. Aber die Schwachstelle dabei ist, dass es keinen Sauerstoff gibt, man aber Wasser hat. Da liegt der Fehler.
Ja.
Nun gut, aber das ist nicht die einzige Schwachstelle. Da gibt es noch mehr. Lass uns das ansehen. Sie müssen annehmen, dass die ursprüngliche Erde eine reduzierende Atmosphäre hatte, denn sobald man dem Gemisch Sauerstoff hinzufügt, würde alles, was möglicherweise produziert werden könnte, noch in der Sekunde, in der es entsteht, zerstört werden. Wir haben also eine ziemlich gute Vorstellung davon, was im milliardesten Teil einer milliardesten Sekunde passierte, nachdem etwas entstand. Lass uns das mit dazu nehmen, weil Sie das letzte Mal sagten. Sie postulierten also, dass die Atmosphäre der Urerde aus Wasserstoff, Ammoniak, Kohlendioxid, Methan, Stickstoff und Wasser bestand.
Aber jetzt haben wir wieder das Problem.
Ja, man hat ein Problem, weil man Strahlung hätte und das würde Wasser in Wasserstoff und Sauerstoffradikale ausspalten. Und dann hätte man eine oxidierende Atmosphäre. Aber lass uns um der Tatsache willen, Gott damit loszuwerden, annehmen, dass das Wasser Wasser blieb. Woher kommt nun diese Atmosphäre? Man muss postulieren, dass sie aus vulkanischer Aktivität entstand.
Aha.
Die Erde war ein blubbernder Kessel heißen Magmas, wobei viel Gas produziert wurde. Und vulkanische Gase bestehen aus Kohlendioxid, Schwefeldioxid, Kohlenmonoxid, Chlorwasserstoff, Stickstoff.
Und Wasser.
Ja, und Wasser.
Nitrogen and water. I'm afraid now you have.
Ich fürchte, dass man jetzt eine oxidierende Atmosphäre hat. Man kann diese Atmosphäre gar nicht verwenden. Man braucht diese oberen, richtig?
Also diese Atmosphäre der Urerde kann laut Ihnen nur durch die vulkanischen Gase entstanden sein. Aber das ist gar nicht möglich.
Das wird nicht passieren. Man hat hier also ein kleines Problem. Man muss nun automatisch voraussetzen, dass die Gase, die in der Vergangenheit produziert wurden, sich von denen unterscheiden, die heute produziert werden. Das widerspricht dem Gleichförmigkeitsprinzip, das besagt, dass alles, was es früher gab, zwingend durch Gegenwärtiges erklärt werden kann. Okay. Unsere gegenwärtige Atmosphäre ist dafür völlig ungeeignet, denn sie enthält Kohlendioxid, Sauerstoff, Das macht allem gleich den Gar aus. Stickstoff, Wasserstoff und eine Reihe inerter Gase. Sie ist also auch völlig anders. Man hat also auf dieser Ebene ein Problem. Okay, wenn man nun dieses Experiment durchführt und man tatsächlich einige dieser Moleküle verbindet, dann kann man die Entstehung einfacher Moleküle erhalten, wie etwa Aminosäuren. Gut, dann lass uns Aminosäuren betrachten. Das sind zwei Formen von Aminosäuren. Man nennt sie Racemat-Gemische. Man erhält L-Aminosäuren und D-Aminosäuren. Das ist wie bei der rechten und der linken Hand, wobei eine das Spiegelbild der anderen ist.
Ja.
Die linke Hand sieht nicht wie die rechte Hand aus, sonst wäre der Daumen auf der anderen Seite, stimmt's?
Ja.
Sie sind also spiegelbildlich. Und so wie man zwei Hände hat, die spiegelbildlich sind, sind auch diese Aminosäuren spiegelbildlich. Kannst du das sehen?
Ja, das sehe ich.
Das ist eine L-Aminosäure, also eine linkshändige Aminosäure. Und das ist eine rechtshändige Aminosäure. Kannst du mir folgen? Okay.
Genau.
Das Leben nutzt nur L-Aminosäuren. Aber wenn man diese Produktion von Aminosäuren wie hier hat, hat man ein kleines Problem, weil man linkshändige und rechtshändige Aminosäuren produziert.
Okay, man hat also beide.
Man hat ein Gemisch von Linkshändigen und Rechtshändigen. Aber irgendwie nutzt das Leben nur die Linkshändigen. Also braucht man einen Mechanismus, der nur die Linkshändigen herausgreift. Und dafür benötigt man ein Enzym. Aber das Enzym besteht auch aus diesen Aminosäuren. Wie bekommt man nun das Enzym hergestellt, das nur aus Linkshändigen besteht? Und das nur per Zufall? Kannst du sehen, dass man hier ein Riesenproblem hat?
Ein enormes.
Es ist leicht zu sagen, oh, hier habe ich ein Gemisch von proteinartigen Substanzen.
Ganz genau.
Aber für das Leben sind sie nutzlos.
Ja.
Es gibt noch ein weiteres Problem. Eine Aminosäure hat diese Gruppe hier oben, eine Carboxylgruppe, COOH. Das macht sie zu einer Säure, okay? Und der erste Kohlenstoff nach dieser Gruppe wird Alpha-Kohlenstoff genannt. Der erste Kohlenstoff. Und danach kommen viele weitere Kohlenstoffatome, die man in eine Reihe setzen kann. Sie wären dann Beta, Delta, Gamma und so weiter in den Aminosäuren. Diese Aminogruppe hier drüben, die das Molekül zu einer Aminosäure macht, ist immer mit dem Alpha-Kohlenstoff verbunden. Aber es gibt keinen Grund, warum es nicht mit dem Beta-Kohlenstoff oder irgendeinem der folgenden Kohlenstoffatome verbunden sein könnte.
Was lässt jetzt also diesen Platz wählen?
Okay. Wenn man diese Zufallsmixtur bekommt, wird man linkshändige Aminosäuren und rechtshändige Aminosäuren bekommen. Man wird Alpha, Beta, Delta, Gamma und so weiter auf der Skala erhalten, aber das Leben nutzt nur L-Alpha. Welcher Mechanismus muss vorhanden sein, um genau diese aus dem Pool herauszugreifen? Denn wenn man daraus ein Protein herstellt und eine ist zufällig keine Alpha- oder keine L-Aminosäure, dann ist das Protein nutzlos.
Ja.
Es funktioniert nicht.
Martin,
hier liegt ein Merkmal für ein Design vor und es gibt keinen Designer, weil es ja keinen Gott gibt.
Ja.
Wie bekommt man das hin?
Keine Ahnung.
Also, sie haben diesen kochenden Topf und proteinartige Moleküle darin und freuen sich sehr darüber. Und Fox, der Wissenschaftler Fox, hatte diese Schalen mit proteinartigen Substanzen, die völlig nutzlos für das Leben sind, aber sehr aufregend, weil man jetzt eine proteinartige Substanz hat. Kannst du sehen, dass da kein Schwefel enthalten ist?
Stimmt.
Und in der Atmosphäre hatten sie auch keinen Schwefel. Aber einige Aminosäuren enthalten Schwefel. Also muss man das irgendwie später hinzufügen, denn man braucht auch Aminosäuren, die Schwefel enthalten. Es ist ein Riesenproblem. Man kann vielleicht eine eiweißartige Substanz bekommen,
aber
sie ist nutzlos.
Ja.
Ohne einen Mechanismus, der das Richtige herausfiltert. Der Mechanismus liegt im Enzym.
Ja.
Und ein Enzym besteht aus Aminosäuren, die als ein Protein zusammenkommen. Es enthält nur L und Alpha, nichts anderes. Wie sollte das zustande kommen? Denn naturalistisch würde man das nie bekommen.
Ja, etwas muss es physisch auswählen.
Ja, aber da gibt es nichts, was auswählt.
Genau, laut Ihnen.
Man kann kein Enzym nutzen, weil es die noch nicht gibt. Wenn man es übrigens wirklich kompliziert haben will, wird die Abfolge von Struktur des Enzyms durch die DNA kodiert. Und die DNA besteht aus diesen stickstoffhaltigen Basen. Adenin, Guanin, Thymin, Cytosin und die RNA enthält auch Uracil. Man kann auch sehen, dass das eine völlig andere Struktur ist, richtig? Nun, die Atmosphäre, die man hatte, um die Aminosäuren herzustellen, produzieren diese nicht.
Okay, jetzt
braucht man eine andere Atmosphäre. Jetzt schafft man eine andere Atmosphäre. Wie schafft man eine andere Atmosphäre? Wir haben ein geschlossenes System und diese Erde ist ein geschlossenes System. Man muss irgendwie voraussetzen, dass es irgendwo anders passiert, richtig?
Also jetzt passierte das nicht hier auf der Erde.
Das ist richtig. Man muss also eine weitere Theorie entwickeln und sagen, nun, vielleicht konnte das nicht auf der Erde geschehen. Also hat man eine andere Theorie, die Panspermie heißt.
Aha.
Es kam aus dem Weltraum. Also auf Meteoriten herrschten die benötigten Bedingungen und diese Moleküle wurden eingeflogen und wurden zufällig dem Gemisch zugefügt, das hier unten vor sich hin brodelt. Und so bekamen wir diese Sachen. Martin, bist du da im Bereich der Wissenschaft oder im Bereich des Glaubens?
Definitiv im Bereich des Glaubens.
Nun gut.
Wie du sagtest.
Denn jetzt ist der Weltraum und alles eingeschlossen.
Wie du schon erwähntest, ist es fast Mystizismus, was da eingewoben wird.
Erinnerst du dich, dass alles Spiegelbilder hat?
Hm.
Man kann die Spiegelbilder nicht nutzen. Die Zucker werde ich jetzt gar nicht besprechen. Denn bei Zuckern nutzen wir nur die D-Zucker, die anderen nutzt man nicht. Und man benötigt auch wieder völlig andere Umstände und ein ganz anderes Umfeld, um Zucker zu erhalten. Wie bekommt man das alles? Es ist so komplex und ohne Enzyme funktioniert nichts. Einige von diesen konnten nie hergestellt werden, ganz egal, welche Umweltbedingungen man simulierte.
Okay.
Man muss also voraussetzen, dass wir es einfach noch nicht entdeckt haben.
Darum hat man wahrscheinlich... Ist das der Grund, warum CERN gegründet wurde?
Nun, das war, um herauszufinden, aus was Teilchen bestehen und was für eine Energie da besteht. Und ob da ein Quantensprung ist, den man nehmen muss. Vielleicht sogar ein Wurmloch. Jetzt sind wir im Bereich von Science Fiction, der mit Wissenschaft vermischt ist. Womit wir uns vielleicht in die Luft sprengen könnten, aber wie dem auch sei, wir bleiben bei chemischen Verbindungen. Das Fazit des Ganzen ist, dass man all die chemischen Verbindungen braucht, um Leben zu haben. In den Szenarien der Lehrbücher werden einem wortgewandt diese Experimente vorausgesetzt. Hier sind sie. Aber dabei sagen sie nicht, dass sie völlig nutzlos sind.
Ja.
Noch sagen sie, wie sie angeordnet sind und wie man von diesem Chaos zu dieser Ordnung kommt. Weil es gegen das Gesetz der Thermodynamik verstößt, wenn man vom Chaos zur Ordnung geht. Man geht von der Ordnung zum Chaos. Es ist gar nicht so eindeutig, wie sie es einem gern glauben machen. Dann stellen wir auch die Frage, wenn das Leben plötzlich in einer weiteren Explosion auf dieser Erde auftauchte und ganz plötzlich all die Tiere da waren. Im Kambrium, der ältesten Schicht, die das Makrofossilien enthält, waren plötzlich all die Tierstämme da. Damals explodierte das Leben. Nun, die Wissenschaft muss das lehren, das ist Punktualismus. Durchbohrender Stillstand vom Feinsten. Das ist ein Artikel, der in Scientific American erschien. Die aus der Sequenzierung der 18S-ribosomalen, die Proteinsynthese unterstützenden RNA gewonnenen Beweise bei verschiedenen Tierarten lassen vermuten, dass viele der Tierstämme, erinnerst du dich, dass wir sagten, dass das die großen Tiergruppen sind, fast gleichzeitig auftraten.
Oh ja, ich erinnere mich.
Martin, ist das nicht vom Standpunkt der Evolution aus gesprochen lächerlich?
Das widerspricht zu 100% dem, was die Evolution lehrt.
Gott sagt, dass er sprach und sie existierten. Was sagt die Evolution?
Genau das Gleiche.
Man hat also die Wahl, es gibt zwei Optionen. Eine, die Gott beseitigt und eine, die Gott einschließt. Ich gebe zu, dass ich nicht weiß, woher Gott kommt.
Stimmt, ich gebe das auch zu.
Aber er sagt, ich bin.
So ist es.
Sie sagen, sie sind auch, denn ihr Gott ist nichts. Ein Nichts, das explodierte und alles schuf. Woher kam also das Nichts, das alles schuf? Gott ist einfach.
Ja.
Gott sagt, er ist, und ihr Nichts ist auch. Okay? Wie schnell fand die Evolution statt? Andere Entdeckungen heben beständig die Geschwindigkeit und die Größe der Explosion im Kambrium hervor. Bowring und Kollegen lieferten kürzlich unsere ersten gründlichen radiometrischen Daten für diese Ereignisse und schnell stellte sich als viel schneller heraus, als man es sich je vorstellte. Tatsächlich nennen sie es Entwicklung mit Überschallgeschwindigkeit. So schnell, dass man gar keine Zwischenfossilien finden kann,
ja,
weil sie alle zur gleichen Zeit da sind. Ist das nicht das Gleiche wie Schöpfung?
Ja, das ist genau das Gleiche. Warum will man dann Millionen von Jahren dazusetzen?
Nun gut. Und dann ein kleines, ehrliches Eingeständnis. Ältere Lehrbücher verkünden, dass unser Phylum, die Chordata, erst in der darauffolgenden orthophytischen Periode auftrat und dass diese spätere Evolution zwingend einen weiterentwickelten Status nahelegt. Aber der Burgess-Schiefer, was zum Kambrium gehört, enthält ein Wirbeltier.
Ja, ups. Sie sind jetzt...
Also die Gruppe, zu der wir gehören, war von Anfang an da. Die Beschreibung einer wunderschön erhaltenen und unzweifelhaft als Chordata identifizierten Entdeckung durch Chen und Kollegen aus der noch früheren Chenyan-Fauna besiegelte jetzt das Schicksal dieses unangebrachten Bemühens, unseren Vorfahren eine Besonderheit zuzusprechen. Wirbeltiere erschienen in der kambrischen Explosion. Punkt. Es war alles von Anfang an da.
Stellen Sie das auch in die Lehrbücher?
Nein. Lass uns das auseinandernehmen, Martin. Hier hast du das, was man in Lehrbüchern vorfindet. Man nennt sie Stammbäume der Evolution. Nimmt man sich beispielsweise die Reptilien, hat man die Amphibien. Und die Amphibien brachten den Plesiosauriers hervor. Sie ließen all diese hier entstehen und die Dinosaurier, all die unterschiedlichen wie die Triceratops hier drüben, die fliegenden Reptilien und natürlich den Tyrannosaurus und sie alle. Kannst du sehen, wie sie sich entwickelten? Und von ihnen kommen die modernen Reptilien. Kannst du das sehen?
Okay.
Now Martin,
hier hast du die Amphibien. Lass uns dieser Linie hier bis hinauf folgen, bis zu den verschiedenen Schildkröten. Haben sie auf dieser der Linie irgendwo eine Fossilie hineingesetzt?
Nein.
Weil diese Meeres- und Landschildkröten von Anfang an Schildkröten waren. In Wirklichkeit gibt es keinen Stammbaum.
Ja.
Haben Sie hier irgendein Fossil platziert?
Nein.
Woraus entspringt das also?
Dem Glauben.
Es stammt aus dem Denken der Wissenschaftler.
Ja.
Er findet das also in den Gesteinen. Alle befinden sich in den gleichen Schichten und jetzt stellt er sie zusammen, um zu entscheiden und anderen zu erklären, wie sie entstanden. Richtig?
Das ist also so, wie du sagtest, es entspringt seiner Vorstellung. Das ist eine Karte, die jemand zeichnete, weil er dachte, dass das die einzige logische Erklärung wäre.
Richtig. Das nennt man einen Stammbaum der Evolution. Wobei es in Wirklichkeit, da sie alle zusammen auftauchen, ein Rasen der Evolution ist.
Ja.
Denn man kann diese Linie bis hinunter zum Anfang verfolgen und auch diese bis hinunter zum Anfang und auch diese bis hinunter ganz zum Anfang. Tatsächlich nennen sie das hier ein lebendes Fossil, weil es sich nie verändert hat. Mit Ausnahme seiner Größe. Sie nahm beträchtlich ab.
Es hat sich in Wirklichkeit verschlechtert.
Ja, von groß zu klein. Es ging rückwärts. Die Bibel sagt, dass die Erde zerfällt wie ein Kleid. Es verschlechtert sich und alles auf ihr verschlechtert sich mit ihr. Wenn man nur das Lebensalter des Menschen nimmt. Früher wurden sie 900 plus Jahre alt und heute kann man froh sein, wenn man 80 wird, stimmt's?
Ja.
Es gibt also einen Verfall. Und man kommt von riesengroßen Menschen zu kleinen Menschen. Das macht der ganze Fossilbericht. Das ist die Übereinstimmung mit der Bibel.
Ganz genau.
Wenn man sich die Schlange oder irgendeines dieser Tiere ansieht, gehen sie alle in geraden Linien wie Gras auf dem Rasen hinunter. Und es gibt da keinen gemeinsamen Vorfahren. Das ist reine Mutmaßung.
So this is pure conjecture.
You know, I remember. Also ich erinnere mich noch an den Quastenflosser. Er war ausgestorben. Und ich denke, man fand ihn an der Küste von Südostafrika.
That's it.
Dieser Fisch soll in etwa 320 Millionen Jahre alt sein.
Richtig.
Aber es hat sich seit damals überhaupt nichts verändert.
Nein, weil er von Anfang an ein Fisch war. Das gleiche gilt auch für den Stör, der auf seinem Rücken Schuppen trägt. Knöcherne Platten, um genau zu sein. Und deshalb ist er urtümlich primitiv. Aber tatsächlich sind knöcherne Schuppen weiterentwickelt als normale Schuppen. Das ist ganz auf den Kopf gestellt. Lass mich erklären, wie das entsteht. Hier ist ein Stammbaum der Evolution, den ich postulieren könnte. Angesichts der Tatsache, dass die Evolution von klein zu groß geht, lass uns mit dem Chihuahua, einem kleinen Hund, anfangen, wenn ich die Art der Hunde kategorisieren möchte. Mit der Zeit muss es größer werden, obwohl doch der Fossilbericht das Umgekehrte zeigt, richtig?
Ja.
Hier haben wir also einen kleinen Chihuahua. So sieht er aus. Und hier auf dieser Seite hat man die flachnasigen Hundearten. Sie müssen sich also hier entwickelt haben.
Ja.
Und die langnäsigen Hunde, oder sagen wir mit Hängeohren hier drüben. Sie müssen auf eine andere Linie gestellt werden. Man sieht, dass diese Hängeohren hat und der obere die längeren Hängeohren. Die sind auch klein und gedrungen. Hier sind andere Längennasige. Die müssen sich mehr oder weniger so entwickelt haben. Das klingt völlig logisch, ist aber absoluter Blödsinn.
But it's absolute nonsense.
Yeah.
Because they all,
weil sich alle aus dem Wolf entwickelt haben. Der Wolf trägt also diese gesamte genetische Kapazität in sich.
Ja.
Lass uns das Pferd nehmen. Hier ist der Stammbaum der Evolution. Sie beginnen hier unten mit dem Hirasotherium. Es sah wie ein Klippdachs aus. Sie stellen dann diese Abfolge auf und man erhält das moderne Pferd. Sie zeigen, wie die Beine sich veränderten und wie sie entstanden. Hier ist ein deutsches Bild, aber das geht genauso. Martin, das Interessante dabei ist, dass auch das wieder reine Mutmaßung ist.
Ja.
Denn all diese Lebewesen erscheinen zur gleichen Zeit, genau wie die Hunde. Wenn man sich die ganze Vielfalt hier links nimmt und sagen möchte, wie sie sich entwickelt haben, würde ich das Kleinste nehmen und sie dann aufreihen. Das ist natürlich Variation, die schon eingebunden ist. Natürliche Variation.
Genau.
Ich kann eine Abfolge erstellen, die meinem Denken entspringt.
Weil es nicht notwendigerweise so ist.
Okay, wie ist das beim Menschen? Gibt es heute nicht Gesichtserkennungen?
Ja.
Also das bedeutet, dass Gesichter unterschiedlich sein müssen.
Ja.
Würdest du also annehmen, dass Gott die Vielfalt liebt?
Okay, ja, definitiv.
Oh, definitely.
All right.
Gut. Wie erklärt die Wissenschaft die Vielfalt, die im Genpool steckt? Sie müssen postulieren, dass all die wunderbaren Mechanismen, die die Vielfalt schaffen, durch Zufall entstanden.
Ja, zufällig.
Aber sie sind so kompliziert, wie wir gleich sehen werden, dass sie einen Beigeschmack von Design haben.
Ja.
Aber man darf keinen Designer voraussetzen, also haben wir ein Problem. Wir haben ein Problem. Lass uns die Entwicklung des Menschen nehmen. Oh, sie sind sich so sicher, dass wir uns alle vom Australopithecus entwickelten. Pithecus bedeutet Affe. Martin, sie haben diese Stammbäume und setzen dir anhand dieses Stammbaums die Evolution des Menschen vor. Und aus einem von ihnen kommen sie schließlich zu den Hominiden, die wie der moderne Mensch aussehen. Das ist die Evolution und hier haben wir sie. Vom Primitiven zum Modernen. Und sie postulieren das als einen Stammbaum der Evolution. Und
nein.
Wieder stimmt es nicht. Es ist ein Rasen.
Alle zur gleichen Zeit.
Alle von ihnen gab es zur gleichen Zeit. Also all die Affen, die wir hier haben und all die Menschen, die wir haben, In all ihrer Vielfalt gab es von Anfang an.
Von Beginn an.
Die ganze Vielfalt bei den Affen muss in der Affenart liegen. Hm. Die Vielfalt bei den Menschen, die unterschiedliche Größe, Gestalt und Aussehen, muss im ursprünglichen Genpool eines Paares gelegen haben.
Ja.
Mit der Fähigkeit,
das alles zu erhalten.
Diese Vielfalt zu bekommen.
Hm.
Wie erhalten wir diese Fähigkeit? Wie bekommen wir die Vielfalt? Weißt du noch, dass wir das letzte Mal über den Genotyp und den Phänotyp sprachen? Und wir erklärten, was das bedeutet. Der Genotyp sind alle Gene in einem Organismus. Und der Phänotyp umfasst das Erscheinungsbild, alle sichtbaren Merkmale und Eigenschaften, die von den Genen ausgedrückt werden.
Ja.
Ich hatte das letzte Mal erklärt, weißt du noch? Hier hat man den Phänotyp und hier den Genotyp.
Ja.
Ich werde nicht wissen, was in diesem Buche steht, bis ich es lese.
Ja, bis du es aufschlägst.
Okay. Die natürliche Auslese, die Selektion, kann mit meinem Buch nichts machen. Die natürliche Auslese kann es nicht verbessern. Die natürliche Auslese kann nicht sagen, ich werde dieses Buch verbessern, ohne hineinzusehen.
Hm.
Es braucht einen intelligenten jemand, der das Buch liest, um zu sehen, was sich darin befindet, richtig?
Mhm.
Also arbeitet die natürliche Auslese nicht auf dieser Ebene. Versuchen wir also ein wenig zu erläutern. Das Buch ist also der Genotyp und das Ergebnis davon ist der Phänotyp. Hier beispielsweise enthält das Buch den Plan, um ein Flugzeug zu bauen.
Ja.
Und das ist der Phänotyp, das tatsächlich gebaute Flugzeug. Es gibt ein paar bestimmte Dinge, die zwischen dem Buch und dem Flugzeug passieren müssen. Stimmt's?
Mehr als nur ein paar Dinge.
Ziemlich viele Dinge. Nummer eins. Jemand muss das Buch schreiben.
Ja, stimmt.
Aber da gibt es keinen Gott.
Nein. Also muss es der Zufall sein.
Gott schrieb also nie das Buch. Der Zufall schrieb es. Das ist eine Annahme in der Evolutionstheorie.
Okay?
Der Zufall schrieb das Buch. Wenn ich jetzt das Buch habe, habe ich kein Flugzeug. Ich habe nur das Buch.
Du hast nur die Information.
Und ich weiß nicht einmal, ob es fliegt.
Ganz genau.
Wie kann ich wissen, ob es fliegt? Ich muss es bauen.
Erst danach. Du benötigst den Phänotyp, um zu sehen, ob es fliegt.
Du begreifst es. Stimmt's?
Ja.
Findest du diese Diskussion interessant?
Sehr, denn jetzt sind auch die Gene nur Zeug, das zusammengebaut werden muss, damit...
Wir haben schon besprochen, wie es zustande kam.
Ja.
Wie man die Moleküle erhält, um das Buch zu schaffen. Ganz abgesehen davon, dass man dabei sagt, dass niemand da war, der das Buch schrieb. Man hat das Buch einfach. Und das Buch ist die Blaupause für das hier. Martin, wenn man das Flugzeug schaffen will, ist es dann genug, das Buch zu haben?
Nein, das genügt nicht. Man braucht Material.
Man braucht das Material, das im Buch beschrieben ist.
Ja, und dann?
Und dann braucht man einen Ingenieur.
Jemanden.
Um es zusammenzubauen.
Ganz genau.
Martin, wenn ich jetzt dir, so wie wir hier sitzen, all das Material geben würde, um es zu bauen, oder sagen wir, ich gebe dir das Metall.
Ja.
Und sage dir, du müsstest all die Zahnräder und Räder und alles schaffen, um die Triebwerke und Tragflächen und so weiter herzustellen. Würdest du dann nicht eine Fabrik dafür brauchen?
Definitiv.
Bräuchtest du nicht Gerätschaften, um das bauen zu können? Würde das Flugzeug ohne diese Einrichtung je dastehen? Woher bekommst du die Gerätschaften? Du hast nur ein Buch.
Man muss es sich zusammensammeln.
Okay. Um was es mir da geht, ist Folgendes, Martin. Es ist nicht genug, das Buch zu haben.
Ganz genau.
Man muss all die Gerätschaften plus die Ingenieure haben, samt den ganzen Leuten, die es zwischendurch bauen, bevor man tatsächlich das Flugzeug haben kann.
Ja.
Ich habe hier nichts dazwischen gezeigt, aber alles zwischen dem Buch und dem Flugzeug, woher kommt das alles?
Nun, laut Ihnen wahrscheinlich vom Zufall.
Völlig richtig. Denn es ist der natürlichen Auslese nicht unterworfen, bis das Flugzeug da ist und man sehen kann, ob es fliegt.
Ja.
Kannst du mir folgen? Es ist also nicht genug zu sagen, ich habe die Bausteine hier drüben geschaffen, um das Buch zu schreiben. Ich habe das Buch ohne Planer geschrieben, ohne einen Verfasser. Ich habe eine Fabrik geschaffen und habe am Schluss ein Produkt. Und jetzt kann ich sehen, ob es fliegt. Aber damit natürliche Auslese funktionieren kann, legt Auslese mehr als ein Exemplar nahe. Ich kann nicht zwischen Optionen wählen, wenn es nicht mehr als eine gibt.
Ja, so ist es.
Es muss also nicht nur einmal passieren, sondern wie oft?
Millionen Mal. Und man muss etwas haben, was das Folgende auch produzieren kann. Es muss also männlich und weiblich geben.
Wie viel Glauben brauchst du dafür? Nun gut, ist es also wahr, dass eine Auslese erfordert, dass man mehr als nur eine Variante existiert?
Ja.
Wir brauchen also alle diese unterschiedlichen Blaupausen. Wir brauchen unterschiedliche Bücher, unterschiedliche genetische Codes. Das ist einfach eine Handschrift, die einem sagt, was zu machen ist. Wir brauchen die Ausrüstung, um es tatsächlich machen zu können. Und dann müssen wir ein Produkt haben, um es zu testen.
Das ist ausgeschlossen.
Und es gibt keinen Gott. Es gibt keinen Designer, keinen Planer. Und alles, was geschieht, bis das Produkt tatsächlich erscheint, geschieht durch Zufall.
Ja.
Lass uns das näher betrachten. Martin, unser Buch, das hier ist ein ganz besonderes, weil es einem den Erlösungsplan zeigt.
Genau genommen hat man da den Zufall.
Den Zufallsdesigner. Ja, der ist hier auch drin. Gleich am Anfang. Keiner will es wissen.
Nein.
Also werden wir das Buch weglegen. Was nun im Blueprint steht, damit du werden kannst.
Das muss da sein.
Richtig, denn ursprünglich hast du als kleine Zelle angefangen. Mit der Hälfte der Informationen von deinem Vater und der anderen Hälfte der Informationen von deiner Mutter. Das wurde auf wunderbare Weise zusammengemischt, um eins zu werden. Dann wurden die Informationen aufgedröselt und eine Fabrik genutzt, die auch bei allem dabei war.
Ja.
Jemand hat die Fabrik dazu gepackt, weil es nichts hilft, die Informationen ohne eine Fabrik zu haben, denn die Sache muss ja hergestellt werden.
Ja.
In dieser Zelle war also die Informationen und dazu enthielt sie eine Fabrik. Und die Fabrik tat einfach, was die Anweisungen ihr sagten, ohne irgendeinen Designer. Deine Informationen steckten in der DNA und deine Fabrik befand sich in der restlichen Zelle. Man brauchte also die Informationen aus der DNA. Sie musste übertragen werden, sodass sie aus deinem Zellkern in die äußere Fabrik hinaus gelangen konnte. Und dann nannte man diese Transkription mRNA. Das war eine Kopie dessen, was die Informationen der DNA besagte. Aber genau genommen war es eine spiegelbildliche Kopie.
Okay.
Die spiegelbildliche Kopie ist die eigentliche Information darüber, was passieren muss und was sich in der DNA befindet, ist das Gegenstück zu dem, was passieren muss. Es ist eine ziemlich verzwickte kleine Sache. Der Zufall ist ein sehr guter Designer. Dann musste es gehen und eine Fabrik finden. Und glücklicherweise gab es da eine Fabrik. Die Informationen darüber, wie die Fabrik entstand, war tatsächlich schon vorher hier enthalten. Denn ohne sie gäbe es keine Fabrik. Das ist wirklich sehr faszinierend. Sobald einmal die Information, die Fotokopie, in dieses Ding, das Ribosom heißt, eingeschoben war, wurde die Information gelesen und stellte ein Protein her. Dabei wählte es nur L-Alpha-Aminosäuren und ignorierte alle anderen, die in der Ursuppe waren. Eine sehr clevere kleine Maschine. Ich denke, wir sollten in einer sehr gut gemachten Animation einen kleinen kurzen Blick darauf werfen, wie das tatsächlich aussieht.
Per Computeranimation können wir in die Zelle eintreten und dieses bemerkenswerte System bei der Arbeit sehen. Nachdem wir das Herz der Zelle betreten haben, sehen wir die eng verschlungenen DNA-Stränge, die Lagerstätte für alle notwendigen Informationen, um jedes Protein in einem Organismus zu bauen. Bei einem Prozess, den man Transkription nennt, trennt zuerst eine molekulare Maschine einen Abschnitt der DNA-Helix, um die genetischen Anweisungen offenzulegen, die gebraucht werden, um ein bestimmtes Eiweißmolekül zusammenzubauen. Eine weitere Maschine kopiert diese Anweisungen, um ein Molekül zu bilden, das als Boten-RNA bekannt ist. Wenn die Transkription vollendet ist, trägt der schlanke RNA-Strang die Informationen durch einen poligen Komplex des Zellkerns. Das ist ein Torhüter für den Verkehr in den Zellkern und aus ihm hinaus. Der Boten-RNA-Strang wird zu einer zeitweiligen molekularen Fabrik geleitet, die Ribosom heißt. Nachdem sie sich sicher verankert haben, beginnt der Prozess der Translation, der Übertragung. Im Inneren des Ribosoms baut eine molekulare Fertigungslinie eine bestimmte sequenzierte Kette von Aminosäuren. Diese Aminosäuren werden von anderen Teilen der Zelle hertransportiert und dann zu Ketten verbaut, die oft hunderte von Einheiten lang sind. Wie sie in der Abfolge angeordnet sind, bestimmt die Art des hergestellten Proteins. Wenn die Kette fertig ist, wird sie vom Ribosom zu einer fassförmigen Maschine bewegt, die dabei hilft, es in die präzise Form zu falten, die für seine Funktion entscheidend ist. Nachdem die Kette zu einem Protein gefaltet ist, wird es abgegeben und von einer anderen molekularen Maschine an den genauen Platz begleitet, wo es benötigt wird.
Martin, jetzt hat man erst eine kleine Teilkomponente dessen hergestellt, was man herstellen wird, richtig?
Ja.
Und all das ist der natürlichen Auslese nicht unterworfen, sondern erst das Endprodukt, das Flugzeug, ist dir unterworfen.
Ja.
Und es entstand alles durch Zufall. Wie viel Glauben braucht man dafür?
Nun, dafür braucht man enormen Glauben, wenn man sagen will, dass das zufällig kam.
Dass das durch Zufall kam. Gut. Martin, du hattest Tausende von Genen. Und du bringst Tausende verschiedene Arten von Zellen hervor. Du bestehst nicht nur aus einer Art von Zellen. Das an sich ist ein weiteres Riesenproblem. Wie weißt du, welche Gene angeschaltet werden sollen und welche nicht? Und manchmal gibt es Allele, das heißt Kopien bestimmter Informationen, jede davon mit einer anderen Variante der gleichen Sache, sodass man unterschiedliche Varianten haben kann. Wenn man noch zwei Geschlechter mischt und diese Vielfalt dazu hat und all diese Vielfalten produziert, doch es entsteht alles durch Zufall.
Ja.
Man braucht also nicht nur Mechanismen, um diese DNA zu lesen, sondern man braucht auch Kontrollgene, die sagen, welche gelesen werden sollen.
Controlling genes, which say which ones must be read, and then you must.
Dann braucht man Aktivatoren, die da anknüpfen. Das ist, wie wenn man das Licht einschaltet. Man braucht jemanden, der es anschaltet.
Ein Schalter.
Und man braucht einen Schalter.
Genau.
Und wenn es zwei Lichtquellen gibt, braucht man zwei Schalter, um die eine anzuschalten und die andere auszuschalten. Oder umgekehrt, die andere an und die eine auszuschalten.
Stimmt, genau.
Weißt du, was ich meine?
Wie in dem Video.
Woher kommen alle diese Dinge?
All die Sachen, die DNA, schön und gut, aber dann hat man eine Maschine. Woher kam die Maschine?
Woher kommt sie? Sie muss durch Zufall entstanden sein. Und dann hat man Transpositionen. Eine Transposition ist ein Stück DNA, das präzise herausgeschnitten werden kann. Genau aus der DNA herausgeschnitten und dann woanders eingebaut werden kann. Aber das muss ein sehr präziser Vorgang sein.
Aha.
Denn wenn man nur eine dieser Botschaften überspringt, ist die ganze Botschaft vernichtet. Denn man ist um eine Stelle in der Sequenz daneben.
Das steht fest.
Alles ist verdorben. Das ist, wie wenn man einen Buchstaben aus einem Wort herausnehmen würde. Da verschiebt sich auch alles und ergibt keinen Sinn mehr. Alle diese Mechanismen sind höchst präzise. Es darf kein Irrtum verbaut werden, sonst bekommt man am Ende unsinnigen Wortsalat. Wie entstand das? Durch Zufall? Man kann von einer kleinen Ratte zu einer Riesenratte kommen. Mit einem kleinen Vorgang. Mit einer Umstellung eines Gens an eine andere Position, sodass das Gen für das Wachstumshormon beispielsweise in dieser Position öfter gelesen wird als in jener.
Ja.
Dann wird man als Ergebnis eine größere Maus haben. Also kann man sich an Umweltveränderungen anpassen und kleiner oder größer werden, in Anbetracht der Umwelt. Aber der Mechanismus dazu ist komplex, sehr präzise. Aber es gibt kein Designer.
Ja, stimmt.
Und Evolution gibt es nicht. Von Epigenetik ganz zu schweigen. Ich will da nicht zu sehr ins Detail gehen, aber Epigenetik ist eine Art und Weise, sogar Charaktermerkmale, Verhaltensweisen von einer Generation zur nächsten weiterzugeben.
Ja.
Früher dachten wir immer, dass das Einzige, was von einer Generation an die nächste weitergegeben wird, der physische Unterbau an Informationen ist, was einen Menschen ausmacht. Aber nein, nämlich durch Epigenetik, die wir nicht detailliert ausführen wollen, dafür kann man sich andere Vorträge ansehen, Epigenetik macht es möglich, dass Verhaltensweisen weitergegeben werden, wenn man dazu neigt, wütend zu sein, wenn man zu was auch immer neigt.
Das liegt also auch im Genetischen, was aktiviert wird.
Ja.
Um dieses Merkmal weiterzugeben.
Und das Interessante ist, wenn man ein bestimmtes Verhalten aufhört, das, sagen wir mal, ein schädliches Verhalten ist, kann es 2, 3 oder 4 Generationen dauern, bis es verschwindet. Man kann schlechte Charakterzüge von seinen Eltern erben. Das heißt nicht, dass man darauf hören muss. Man muss das ändern, wenn man zu Wut und Gewalt neigt und das durch die Epigenetik erbt. Die Bibel spricht davon, dass man bis in die 3. oder 4. Generation mit einigen dieser Dinge zu kämpfen hat. Das stimmt so sehr mit der Wissenschaft überein. Doch da ist dieser komplizierte Mechanismus, bei dem bestimmte Gene aktiv und andere tatsächlich unterdrückt werden. Martin, wenn man beispielsweise in der Familie eine Neigung für Brustkrebs hat und man weiß, dass ein Stimulanz für Brustkrebs der Verzehr bestimmter Nahrungsmittel ist, wie etwa frittiertes Essen und so weiter. Wenn man das weglässt, kann man es tatsächlich stilllegen, obwohl man die Anfälligkeit dafür hat, wegen dieser Aktivität. Wenn man das Falsche tut, kann es wieder aktiviert werden. Es ist also ein komplizierter Mechanismus, den wir hier nicht erörtern wollen. Aber die interessante Tatsache ist doch, dass die Vielfalt, die wir in der Welt vorfinden, eine schon eingebaute Vielfalt ist, die sehr koordiniert und sehr präzise ist. Und alles, was sich in den Genen befindet, unterliegt nicht der natürlichen Auslese. Lass uns über einen weiteren Punkt nachdenken. Das ist die unreduzierbare Komplexität. Das hatte ich dir schon erklärt. Wenn bestimmte Dinge alle Komponenten benötigen, wie etwa eine Uhr.
Ja.
Denn sonst funktionieren sie nicht. Wenn man etwas herausnimmt, funktioniert es nicht mehr. Ich schaffe es nicht, dass diese Uhr sich selbst schrittweise herstellt. Ich müsste eines Tages einfach eine Uhr aufheben, biologisch gesehen. Oh, da ist eine Uhr. Wie kam sie zustande? Sie ist unreduzierbar komplex. Lass uns etwas ansehen, was unreduzierbar komplex ist. Wir werden nicht in alle wissenschaftlichen Details gehen, denn das soll keine Vollstoff-Wissenschaftsvorlesung sein. Wir sprechen über die Philosophie, das Prinzip, das dahinter steckt. Aber einfach Interesse halber. Hier ist ein Artikel aus einer Fachzeitschrift mit Peer Review. Struktur und Funktion des in zwei Richtungen arbeitenden bakteriellen Flagellenmotors.
Oh, aha.
Ein einzelliger Organismus kann eine kleine schwanzförmige Struktur haben, das heißt Flagellum. Es rotiert und sorgt dafür, dass der Organismus sich fortbewegt. Martin, du produzierst Millionen davon. Man nennt sie Spermien. Sie haben einen kleinen Flagellenmotor. Die ermöglichen es, ihm zu schwimmen und eine Verschmelzung mit der Eizelle zu haben und die nächsten Nachkommen hervorzubringen.
And produce the next offspring. Now, that little motor,
nur dieser kleine Motor kann nicht schrittweise entstanden sein. Alles muss da sein, ansonsten funktioniert er nicht.
Okay.
Lass uns das einfach einmal lesen. Nicht, um es näher zu erörtern, aber um einfach eine Vorstellung zu bekommen. Hier ist die Zusammenfassung. Das bakterielle Flagellum ist eine Fortbewegungsorganelle, die den Zellkörper des Bakteriums in flüssiger Umgebung antreibt. Das Flagellum ist ein supramolekularer Komplex, der sich aus etwa 30 verschiedenen Proteinen zusammensetzt und aus mindestens drei Teilen besteht: einem Rotationsmotor, einem Universalgelenk und einem spiralförmigen Faden. Der Flagellenmotor von E. coli und Salmonella und so weiter wird von einem nach innen gerichteten elektrochemischen Spannungsunterschied der Protonen auf der zytoplasmatischen Membran angetrieben.
Ja.
Er braucht Treibstoff, so wie jeder Motor. Der Flagellenmotor besteht aus einem Rotor, der aus all diesen verschiedenen Proteinen besteht und aus dem Dutzenden von Statoren, die aus diesem und diesem bestehen und auch als molekularer Schalter dienen, die es dem Motor ermöglichen, sowohl gegen den Uhrzeigersinn wie auch in Uhrzeigersinn zu drehen. Er hat also einen Vorwärtsgang und einen Rückwärtsgang. Jeder Stator ist über die C-terminale periplasmatische Zone aus diesen und jenen an der Peptidoglykanschicht verankert, der als Protonenkanal fungiert, um den Protonenfluss durch den Kanal mit der Erzeugung des Drehmoments zu verbinden.
Man hat also einen Drehmomentgenerator.
Okay, hier hat man einen hochgradig ausgeklügelten Motor,
ja,
der aus all diesen Komponenten besteht. Nimmt man nur eine davon heraus, funktioniert er nicht. Wie sieht er aus? Er sieht so aus. Hier haben wir ihn. Das sind all seine Bauteile. Und das sind all die Eiweißringe, aus denen er besteht. Er kann eine Vorwärtsbewegung und eine Rückwärtsbewegung vollziehen. Er hat eine hohe Umdrehungszahl und kann Hindernisse überwinden. Er kann langsam und schnell laufen. Er ist ein überwältigender Motor. Aber er muss vollständig sein. Oder er arbeitet nicht.
Ja.
Wie entstand er?
Durch Zufall.
Möchtest du es noch etwas mehr erläutern? Schematische Darstellung der von Protonen und Natriumionen angetriebenen Flagellenmotoren. Sie sind so leistungsstark, besser als jeder Dieselmotor, besser als alles, was je von Menschen entworfen wurde. Da hat man sie. Daraus bestehen sie. Wenn man einen kleinen Bestandteil herausnimmt, sind sie kaputt.
Ja.
Dann funktionieren sie nicht. Wie sind sie entstanden? Es ist unreduzierbar komplex. Lass uns einen Chloroplasten nehmen. Es ist das Kraftwerk unseres Planeten, was das Leben angeht. Es stellt aus der Atmosphäre die Energie her. Es nutzt das Sonnenlicht, um Moleküle bauen zu können,
ja,
damit du am Leben bleiben kannst. Es produziert Energie in der Form von Kohlenhydraten. Und es besteht aus dieser Struktur. Es hat ein Photosystem 2, eine Transportkette für Elektronen. Ein Photosystem, das das Licht einfängt und zusammen mit Wasser Sauerstoff abgibt und in dieser grandiosen Reaktionsstärke Aminosäuren und Fettsäuren herstellt, aber Sucrose abgibt.
Starch, Amino Acids, Fatty Acids, but it exports Sucrose. So there it is.
Hier haben wir es und es ist eine wunderbare Struktur. Nimmt man irgendein Teil heraus, funktioniert es nicht mehr.
Nein.
Und das Leben ist davon abhängig.
Martin,
es ist einfach eines Tages aufgetaucht.
Und es wird immer besser und besser. Man fängt wirklich an nachzudenken, dass diese Leute, die verkündigen, dass sie so clever sind, weil sie das alles dem Zufall zuschreiben, aber in Wirklichkeit...
Aber sie sagen das nicht. Sie verpacken es in wissenschaftlichen Fachjargon,
Fachjargon,
sodass es plausibel aussieht. Dabei lassen sie die Probleme außen vor, die damit verbunden sind.
So ist es. Wenn man an die Darstellung denkt, die du gezeigt hast, das kommt aus der Vorstellung von Menschen. Aber sie sagen einem das nicht. Sie sagen einem das nicht.
Sie erzählen einem, wie es aussieht. Sie sind zutiefst von der Komplexität beeindruckt und von der Schönheit darin. Man gibt ihm Wasser, Sauerstoff und Kohlenstoff und da kommt ein Produkt heraus, das man für das Leben braucht. Es ist einfach erstaunlich. Aber es ist eine hochkomplizierte Maschinerie.
Ja.
Geht man zum Fossilbericht und sieht sich beispielsweise Insekten an, waren sie immer Insekten. Alles andere und wie sie entstanden sein sollen, kommt aus den Vorstellungen der Wissenschaftler. Das ist, wie wenn man vom Chihuahua über eine Abfolge anderer Hunde zur deutschen Dogge geht und sagt, so ist es passiert. Aber alle waren zur gleichen Zeit da.
Ja.
Also ein Insekt im Fossilbericht sieht so aus. Und es sieht bis zum heutigen Tag so aus, mit der Ausnahme, dass es vielleicht kleiner geworden ist. Hier ist eine sehr interessante Entwicklung. Hier haben wir eine Libelle. Man hat Libellen mit einem oder mit zwei Flügelpaaren, richtig? Es gibt Helikopter mit einem oder mit zwei Rotoren.
Now you get helicopters with one rotor and helicopters with two rotors. Did you know that the
Wusstest du, dass der Helikopter mit der Libelle im Hinterkopf entworfen wurde?
Ich habe davon gehört.
Ingenieure schauten sich die Libelle an und jetzt hat man ein Problem. Die Libelle hat einen starren Flügel. Käfer dagegen haben faltbare Flügel, die zum Schutz unter einer Flügeldecke verborgen werden können. Das ist wie eine feste Decke, wie wenn sie ihn in eine Garage packt. Aber man muss die Flügel dafür einfalten. Wie kommt man von einem starren Flügel, der primitiver aussieht, also sagen Sie, dass die Libelle primitiver ist als die Käfer? Weil die Käfer ihre Flügel falten und unter die Flügeldecke packen können. Es gibt keine Zwischenform.
Nein.
Man hat nur die beiden und jetzt muss man postulieren, wie das eine aus dem anderen hervorkam. Und dann nimmt man an, dass diese zuerst da gewesen sein muss, weil der andere da mit seinen faltbaren Flügeln komplizierter ist.
Ja, das ist komplexer.
Man denkt, es ist komplexer. Aber das nutzen sie, um ihre Helikopter zu entwerfen.
Was würde passieren, wenn Sie für etwas Käferflügel zum Vorbild nehmen?
Es gibt keinen Hinweis, dass sie sich jemals entwickelt haben. Oder wenn man sich Augen ansieht. Das ist jetzt ein Facettenauge eines Insekts. Es hat eine sehr komplexe Spiegelstruktur. Diese Spiegel sind alles Ommatidien, die aneinander liegen, die ein zusammengesetztes Bild ergeben und aus diesen vielen Bildern muss das Gehirn ein Bild machen. Das ist so kompliziert und unreduzierbar komplex. Denn wenn man eine Komponente entfernt, funktioniert es nicht mehr. Abgesehen davon braucht man einen auswertenden Computer, der das Bild, das in Wirklichkeit elektronisch ist, nimmt und es in ein virtuelles Bild verwandelt. Stimmt's? Woher kommt der Computer?
Ja.
Wer entwarf all diese Sachen?
Zufall.
Hier haben wir ein Insekt in Bernstein. Das ist ein Fossil. Als das Auge das erste Mal im Fossilbericht auftauchte, war es völlig ausgebildet, so wie ein modernes Auge, weil man es nicht auf weniger reduzieren kann.
Ja, denn dann funktioniert es nicht.
Es funktioniert nicht. Es ist unreduzierbare Komplexität. Und sie war schon immer gleichzeitig da. Die Ameise im Bernstein. Kein Wunder, dass man darüber Witze machen kann. Ich kann es nicht glauben, Fred, es ist schon 60 Millionen Jahre her, seit ich dich gesehen habe und du hast dich kein bisschen verändert. Weil es kein Fossil gibt, das auch nur zeigen würde, wie der hier sich entwickelte. Denn er ist genauso wie die Ameise, die heute lebt.
Zu 100% gleich.
Außer was die Größe angeht. Wir sprachen schon über Variation und sagten das Folgende. Eine Änderung im Genotyp, der Veränderungen im Phänotyp hervorruft, geschieht zufällig durch Mutationen. Das geschieht alles zufällig. Natürliche Auslese hat damit nichts zu tun. Erst wenn es umgesetzt ist, kann die Auslese sagen, das funktioniert nicht. Lass uns das annehmen. Eine genetische Neukombination wird durch Befruchtung hervorgerufen und durch Meiose. Eine zufällige Mischung und Überkreuzung, das erzeugt die Vielfalt. Das ist der Ablauf. Eines ist das Weibchen, das andere das Männchen, damit man die Vielfalt erhält. Woher kommen sie?
Vom Zufall.
Denn die Vielfalt wird durch die Vereinigung von Männchen und Weibchen erreicht. Aber alles, was ein Männchensein umfasst und alles, was ein Weibchensein mit sich bringt, muss vorhanden sein, bevor man die Vielfalt haben kann. Die Frage nach dem Huhn und dem Ei. Gut, hier haben wir die Chromosomen. Eines davon stammt vom Vater und eines von der Mutter. Jetzt trennen sie sich und teilen sich auf. Und dann tauschen sich noch Informationen aus. Das sieht dann so aus. Sagen wir einmal, dass das Rote vom Vater und das Blaue von der Mutter ist. Sie werden jetzt Informationen austauschen und am Ende des Prozesses hat man ein bisschen Blau hier, ein bisschen Rot hier, ein bisschen Blau da und ein bisschen Rot da. Dieser Prozess wird als Crossing Over bezeichnet. Es ist unglaublich komplex. Ein kleiner Fehler und es wird alles Banane.
Martin,
dieser Vorgang macht nichts anderes, als die Vielfalt in der Nachkommenschaft zu vermehren. Erst die natürliche Auslese kann entscheiden, ob diese Varietät nützlich ist oder nicht, wenn sie entstanden ist. Also ist dieser ganze Prozess
Zufall.
Durch Zufall entstanden.
Ja, so ist es.
Er ist so kompliziert, denn es muss präzise an bestimmten Stellen stattfinden. Also braucht man ein Enzym, das die DNA vom Vater an der richtigen Stelle aufschneidet und die DNA von der Mutter an der richtigen Stelle aufschneidet und sie dann zusammenspleißt, sodass die gleiche Information noch da ist, aber unterschiedlich kombiniert.
Ja, und das genau an der gleichen Stelle. Denn wenn es an der falschen Stelle ist, der milliardste Teil einer milliardstel Sekunde daneben,
dann war's das. Dann wird nichts draus. Martin, dieser komplexe Mechanismus, der mehr Vielfalt unter der Nachkommenschaft erzeugt, ist ein kompliziertes System, das einem den Verstand raubt, wenn man sich mit allen Details befasst, was genau da vor sich geht, welche Enzyme da beteiligt sind, wie die verdoppelnden Enzyme arbeiten müssen und wie editierenden Enzyme nachher darüber gehen, um sich sicherzustellen, dass keine Fehler vorliegen. Weil ich nicht möchte, dass aus dir Banane wird.
Das stimmt.
Dieser jemand, der das entworfen hat, wollte nicht, dass aus dir Banane wird. Aber es gibt keinen Designer. So funktioniert es. Kannst du es sehen?
Ja.
Es gibt diese Überkreuzungen und am Ende hat man ein bisschen von dem einen bei anderen und umgekehrt. Aber das hat man tausende Male. Es ist ein so erstaunlicher Vorgang. Okay, lass uns das noch einmal kurz durchgehen. Man braucht sehr viel Glauben, um anzunehmen, dass die Mechanismen, die die Variation hervorbringen, die Geschichte mit männlich und weiblich, das ganze System, um Vielfalt durch das Überkreuzen der Gene zu erzeugen und so auf eine absolut kontrollierte, präzise Weise all diese Möglichkeiten zu schaffen, durch Zufall entstanden sind?
Man muss absolut wie verrückt glauben.
Gut, muss man nicht auch für einen Glauben an Gott wie verrückt glauben?
Das stimmt.
Man hat eine Waagschale mit zwei Seiten. Man kann es abwägen und entscheiden, was man glauben möchte. Was ist, wenn man dieser Mixtur noch die Prophetie hinzufügt?
Nein, nein, das muss man ja.
Was sagt der Designer zu dir? Entschuldige, ich wollte nicht glauben, dass ich es bin. Ihr wollt glauben, dass es jemand namens Zufall war. Lass mich euch erzählen, was in 1000 Jahren geschehen wird. Zu genau dieser Zeit, an genau diesem Ort, aus genau dieser Linie wird dieser Mensch geboren werden und er wird dies, das und jenes tun. Und was die Königreiche der Welt angeht, lass mich erklären, dass, wenn dieses Reich, das jetzt herrscht, vergangen ist, jenes übernehmen wird. In 600 Jahren wird der übernehmen und in 300 Jahren wird der übernehmen und dann der. Und wenn das geschieht, dann werden sie sich in so und so viele aufteilen und der wird ein Herrscher und jener wird dies, das und jenes tun. Und dann passiert es. Wird das bewiesen haben, dass er ein unerklärliches Wissen hat?
Ohne jeden Zweifel.
Kann man das auch auf die Waagschale legen?
Auf welche Waagschale?
Auf die Waagschale, dass es einen Gott gibt.
Ja, auf diese Seite.
Kann man es auf die andere Seite legen?
Nein, das würde zum Albtraum.
Okay, lass uns das abschließen und noch über ein paar andere Dinge reden. Die Bibel spricht von einer weltweiten Flut und von einer weltweiten Vernichtung. Geologen unterteilen die Abfolge der Gesteine in etwas, das sie die geologische Säule nennen, richtig? Die älteste Strata mit den Makrofossilien da, unten ist das Kambrium. Da tauchen die Makroevolution und der Ursprung größerer Tiere erstmals auf. Logischerweise sollten sie anfangen, sich zu entwickeln, je weiter nach oben man hier kommt. Man sollte hier unten sehr primitive finden und die weiterentwickelten, je weiter man hier nach oben geht, stimmt's? Aber wie wir sahen, tauchen sie alle zur selben Zeit auf. Boom. Die kambrische Explosion. Das ist das erste Problem. Das nächste Problem ist folgendes. Je weiter hinauf man hier geht, zum Quartär, wo man, wie Sie sagen, die Säugetiere und die intelligenten Wesen hat, die man hier drüben hat, aber bevor man so weit hinaufkommt, hat man hier eine Schicht, die man Kreidezeit nennt.
But before you get there, you have a layer here, which is called the Cretaceous.
Aha.
Now, im Namen steckt das Wort Kreide.
Chalk.
Okay.
So sieht das aus. Das ist eine Kreideschicht.
Okay.
Kannst du das sehen?
Ja.
Wir gehen hier hinauf. Das ist auf Deutsch. Und hier hat man die Kreideschicht.
Ja. Ja.
Kurz bevor man zum Menschen und dem, was heute lebt, kommt, da ist eine Kreideschicht. Und diese Kreideschicht ist weltweit, Martin.
Auf der ganzen Welt?
Ja, auf der ganzen Welt. Woraus besteht sie? Es besteht aus dem Calciumcarbonatkörpern von Organismen.
Okay.
Vor allem Meeresorganismen. Es ist eine Kreideschicht. Wenn man mit dieser Kreide auf eine Tafel schreibt, schreibt man mit einem Fossil. Hier links sieht man Foraminferen, winzig kleine Gehäuse von einzelligen Lebewesen. Aber dann findet man in der Kreideschicht auch all diese Meeresmuscheln samt kleinen Mikroorganismen und solche Lebewesen. Das ist alles Teil der Kreide.
Und das ist eine obere Schicht auf der ganzen Erde?
Das bedeckt alles zur gleichen Zeit. Hier ist beispielsweise eine braune Schicht aus Kohle. Sie ist enorm. Die größte Braunkohleschicht der Welt. Das ist Kohle, die nicht unter tieferen Schichten begraben wurde, sondern oben aufliegt. Sie bildet sich nicht komplett, sondern nur teilweise zu Kohle um. Das hier ist aus Europa, direkt vor den Alpen. Darin befindet sich diese Schicht hier, nämlich eine Kreideschicht.
Kreideschicht, okay.
Sie ist voller Meeresablagerungen. So sieht diese Kreide aus, voller Meereslebewesen.
Ja, Meereslebewesen.
Das bedeutet, dass das Land unter Wasser war.
Ja.
Dieser Mann hier ist Geologe. Er war übrigens ein Evolutionist, dieser Geologe. Er erklärt gerade, wie diese Braunkohlefelder entstanden. Natürlich setzen sie voraus, dass dort ein Wald wuchs. Aber irgendwie war dann mitten in Europa alles unter Wasser, weil man diese Kreideschicht hat. Er hält ein Stück dieser Kreide in der Hand und zeigt es uns näher. Man kann es komprimieren und damit auf einer Tafel schreiben. Und wenn man dann in diesem ehemaligen Wald gräbt, findet man das. Also war alles unter Wasser, und zwar egal, wohin man in der Welt geht. Martin, ganz oben hat man diese Schicht, die sagt, dass alles unter Wasser war. Aber es gab keine Flut.
Au.
Etwas anderes ist auch interessant. Wenn man sich den Rest des vorhandenen Fossilberichts ansieht, finden wir Friedhöfe. Tierfriedhöfe.
Ja.
Beispielsweise einen Säugetierfriedhof. Man hat sie alle durcheinander gewühlt, wie das hier. Alle möglichen Tiere, wie Pferde, Nagetiere, alles untereinander vermengt.
Sie gingen also definitiv nicht hin, um sich da alle zum Sterben hinzulegen.
Was wirbelte sie so durcheinander und verklebte sie miteinander? Sie wurden durch eine Katastrophe niedergestreckt. Das ist die Geschichte der Flut. Aber es gab keine Flut, Martin. Woher kommt dann die Kreideschicht? Und woher kommen die fossilen Friedhöfe? Hier hat man im nördlichen Cerro Blanco viele Walfossilien verstreut liegen. Da liegen Hunderte von Walen begraben. In einem Augenblick. Kannst du hier den Wal sehen?
Ja.
Und dort ist ein weiterer.
And you know what's interesting?
Weißt du, was interessant ist? Sie sind großteils strömungsgerichtet. Sie starben alle in der gleichen Richtung. Das ist katastrophisch. Sie wurden alle zur gleichen Zeit begraben. Stimmt das mit einer weltweiten zerstörerischen Flut überein?
Ganz genau.
Aber es gab keine.
Das war Zufall.
Heute werden Wale nicht zu Fossilien.
Nein.
Sie stranden, zerfallen und sind bald in Millionen Stücke aufgelöst. Werden von Tieren gefressen und sind verschwunden. Man kann vielleicht noch Fragmente finden, aber hier wurden ganze Tiere sofort begraben.
Ja.
Man findet so etwas mit Dinosauriern. Man kann sie strömungsgerichtet vorfinden, wie sie hingespült wurden. Man findet derartige versteinerte Wälder, die in Strömungsrichtung gespült wurden. Man findet das mit Fischen, man findet das mit allem im ganzen Fossilbericht. Das spricht von einer Katastrophe.
Wie du sagst, wenn das sogar Fische betraf, musste es schnell passiert sein. Ich glaube, du erwähntest einmal Turboditen, die Fische ja direkt beim Schwimmen erfasst haben.
Und es musste sofort vom Sauerstoff abgeschlossen sein, sonst wäre es einfach verwest. Lass uns die Frage Nummer 10 stellen. Wenn die Wahrscheinlichkeit, dass irgendeiner dieser Mechanismen in Anbetracht ihrer Kompliziertheit durch Zufall entstanden ist, so unendlich klein bis nicht existiert ist, gilt dann für die Evolutionstheorie nicht, dass sie eher ein Glaube denn eine Wissenschaft ist?
Ich denke, dass wir wirklich gezeigt haben, dass das für sie gilt. Definitiv ist sie ein Glaube.
Und die Bibel sagt, wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Wenn ihr den Göttern dienen wollt, denen die Vorväter auf der anderen Seite des Stroms dienten, könnt ihr das gerne tun. Wenn ihr Gaia dienen wollt, der Gottheit des Naturalismus und der Natur, könnt ihr das gerne tun. Aber wenn ihr dem Gott der Bibel dienen wollt, dann wählt. Gibt es genug Beweise, dass Gott genau das meinen kann, was er sagt?
Ja, besonders auch durch die Prophetie, indem man das anerkennt.
Okay, so lesen wir, so wurde der Himmel und die Erde vollendet, samt ihrem ganzen Heer. Stimmt das mit dem überein, was wir sahen, was der Fossilbericht offenbart? Diese Komplexität von allem?
Definitiv. Die Wissenschaftler haben dafür einen Begriff. Das ist unreduzierbare Komplexität.
Okay, wenn er also sagt, am Anfang schuf Gott und er dann Beweis auf Beweis in diesem Buch folgen lässt, dass er am Leben auf dieser Erde beteiligt ist und dass das sogar für das Tierreich gilt. Es heißt, dass die Schöpfung wegen der Umstände stöhnt, die durch die Sünde geschaffen wurde, und dass die Welt sich danach sehnt, dass die Erde neu geschaffen wird, sodass es darin keinen Tod mehr gibt. Nichts davon. Sieht man sich heute nicht die DNA an, um Lösungen für ewiges Leben zu finden?
Ja, stimmt.
Die Lösung liegt hier.
Ich denke, dass sie das versuchten, seitdem der Tod hinzugekommen war.
Ja, seitdem versuchen sie herauszufinden, warum die DNA verfällt. Weißt du, was faszinierend ist? Unsere DNA verschlechtert sich mit der Zeit, richtig? Aber die Keimzellen, die wir produzieren, können sogar noch in meinem Alter lebensfähige Nachkommen hervorbringen. Was hält das so aktiv? Was hat Gott in diese Dinge hineingelegt? Martin, ich bin in meinem Leben zu dem Schluss gekommen, dass in Anbetracht aller Fakten, der archäologischen Fakten, der historischen Fakten, der prophetischen Auslegungen plus der Geschichte vom Ursprung und der Flut in der Bibel, dass diese Fakten, dieses Buch zum glaubwürdigsten aller Bücher im Universum machen und auch zu dem, das am meisten bekämpft wird.
Du kannst auch noch etwas oben drauflegen, die wissenschaftlichen Fakten. Die wissenschaftlichen Fakten, die du gezeigt hast, haben eine Erklärung dafür, den Zufall. In Wirklichkeit beweist das doch, dass Gott der Schöpfer ist.
Gott ist meiner Meinung nach der Schöpfer. So wurde der Himmel und die Erde vollendet, samt ihrem ganzen Heer. Und diese Welt steht kurz vor ihrem Ende, wenn dieses Experiment mit der Sache, die Sünde genannt wird, vorbei ist. Dann wird es eine neue Erde und einen neuen Himmel geben, in denen Gerechtigkeit wohnt. Es wird keinen Tod mehr geben, keinen Schmerz mehr, kein Sterben mehr. Und Wir werden diesen Schöpfer, dieser Designer, von Angesicht zu Angesicht sehen. Dieser fehlende Bestandteil, der erklärt, wie alles entstanden und wie es zu dem umgewandelt wurde, was wir jetzt sehen. Lass uns beten.
Ja, unbedingt.
Himmlischer Vater, die Welt ist darauf ausgerichtet, dich zu entfernen. Aus jedem Aspekt der Gesellschaft zu entfernen. Und bald wird die Menschheit feststellen, dass das ein Weg ins Verderben ist. Und sie wird in eine andere Falle gehen und einem Gedankengang folgen, der dem Wort Gottes widerspricht. Aber du hast uns so viele Beweise gegeben, dass dein Wort vertrauenswürdig ist. Hilf uns bitte, uns nicht auf das Diktat von Menschen zu verlassen, sondern auf ein "So spricht der Herr". Das ist mein Gebet in Jesu Namen. Amen.
Amen.